mein Name ist Robert Chatterjee, ich bin stellvertretender Chefredakteur des Magazins Zenit und freue mich, heute zwei Experten begrüßen zu dürfen zu einem Thema, was nicht immer unser Kerngebiet ist, aber doch immer häufiger auf jeden Fall auftaucht, in ganz unterschiedlichen Kontexten, auch ganz aktuellen. Gerade dazu kommen wir auch gleich nochmal. Ich begrüße erstmal Stefan Lukas und Manuel Langendorf, beide auch Mitglieder des kürzlich frisch gegründeten Nahost-Think-Tanks Middle East Minds. Auch da willkommen in der Familie der Nahost-Think-Tanks. Und gleich ein Sammelband vorgelegt, der Nahosten in einer globalisierten Welt, Entwicklungslinien, Gegensätze und Herausforderungen. Wir haben uns dazu entschlossen, uns da ein Thema mal rauszunehmen und darüber zu sprechen, und zwar China. Nicht nur, weil das jetzt eins der wichtigsten geopolitischen Themen ist, sondern auch, weil wir da vielleicht auch ein bisschen über das rein geopolitische ein bisschen rausgehen können und da vielleicht auch mal ein paar Fragen einen Blick nehmen können, die uns gleichermaßen in Deutschland ja eigentlich auch beschäftigen, und da den Blick mal zu lenken, wie das da eigentlich in unserer Berichterstattungsregion aussieht. Wir haben die Geopolitik natürlich trotzdem im Blick. Stefan, du wirst da ein bisschen deinen Fokus drauf legen. Manuel, du ein bisschen zu dem ganzen Thema Technologie und Lieferketten etc. Ihr beide gebt erstmal einen kurzen Input, würde ich sagen, über genau diese beiden Bestandteile. Also wie China geopolitisch in den Nahen Osten reinwirkt, vor allen Dingen in den letzten Jahren, was man dazu auch vielleicht als eine erste Bilanz ziehen kann. Und dann, wie das Ganze auf der vor allen Dingen wirtschaftspolitischen, technologischen Schiene eigentlich genau aussieht. Und damit übergebe ich erstmal dir, Stefan, das Mikrofon für deinen ersten Input.
Genau, herzlichen Dank, Robert. Auch noch danke an die Anwesenden. Danke auch für die Einladung nochmal. Ich kann auf jeden Fall für mich, ich glaube auch für Manuel sprechen, danke auch nochmal für die Einladung. Genau, wir wollen heute uns ein bisschen genauer noch auf den Nahen und Mittleren Osten stürzen, vor allem mit einem Fokus auf China, ein Akteur, der, sagen wir mal so, bei uns in Deutschland in den letzten Jahren, glaube ich, sehr wohl in den Fokus schon getreten ist, wo wir auch gemerkt haben, okay, es gibt nicht nur positive Nuancen aus diesem Staat, insbesondere wenn es auch um Resilienz geht, wenn es um Systeme geht, die bei uns eingesetzt werden, größtenteils aus China kommen. Wir werden sehen, oder auch im Laufe des Gespräches, dass der Nahe Osten teilweise ähnliche Debatten führt, wenn ich alleine 5G zum Beispiel anspreche, teilweise aber auch komplett unterschiedliche Debatten führt, wo wir uns absolut voneinander unterscheiden in der Blickweise, wenn es darum geht, wie gehen wir mit China um, wie gehen wir mit chinesischen Unternehmen, aber auch anderen Akteuren, wie zum Beispiel privaten Sicherheitsfirmen um, die mittlerweile in starker Konkurrenz teilweise sogar zu Wagner und Co. treten. Das heißt, das, was China dort im Nahen Osten macht, ähnelt in vielerlei Hinsicht dem, was es in Europa macht. Und letztendlich müssen wir uns so vorstellen, was will denn eigentlich China vom Nahen und Mittleren Osten? Und wenn wir uns vorstellen, China mit seinen 1,4 Milliarden Menschen, einem riesigen Wirtschaftsapparat, ist ja natürlich ein riesiges Wirtschaftskonstrukt, und Wirtschaft braucht Energie. Und diese Energie muss irgendwo herkommen. Und da bietet sich in erster Linie natürlich der Nahe und Mittlere Osten an. Schon allein aufgrund der Distanz, weil dort genau die größten Bodenschätze sind, gerade wenn es um petrochemische Erzeugnisse geht. Darüber hinaus ist aber auch der Nahe Osten natürlich wichtig für China als globaler Vermittler und zentrale Schaltstelle in Richtung Europa und in Richtung natürlich auch Afrika, wo man ja schon seit ungefähr 20 Jahren immer stärker investiert hat. Und das führt China jetzt dazu, dass es zunächst erstmal ab 2013, vor allem mit dem Amtsantritt Xi Jinpings, eine komplett neue Idee und eine Vision für den Nahen Osten schuf. Nicht nur für den Nahen Osten, auch für Zentralasien und darüber hinaus in Form dieser Belt and Road Initiative, dieser neuen Seidenstraße. Angelehnt an die alte, antike Seidenstraße, die bis ungefähr ins 16., 17. Jahrhundert hinein noch existierte, hat man denn ausgehend von China also einen riesigen Topf an Geldern zur Verfügung gestellt. Wir sprechen hier von ungefähr 1,4 Billionen US-Dollar. Also das ist ein riesiger Topf, wovon bislang ungefähr 250 bis 280 Milliarden US-Dollar ausgegeben wurden. Das müssen wir uns mal grob vorstellen, das ist ungefähr 2/3 des deutschen Haushaltes. Und wo wird investiert? Das sind vor allen Dingen alles, was mit Energie zu tun hat, sei es alte oder neue Energien. Wenn es um Infrastruktur geht, Baumaßnahmen, Bau von Stadien, Bau von Straßen und so weiter. Und als letztes alles, was auch mit Hafenanlagen zu tun hat. Und das ist letztendlich so die Basis für all das, was jetzt nämlich noch kam. Das heißt, jetzt sprechen wir von so einem wirtschaftlichen Aufschwung, wirtschaftlichen Erzeugnissen und Konstruktionen, Hafenanlagen in Oman, in Pakistan etc., wo man jetzt sehen kann, dass das ungefähr bis heute anhält. Aber ab 2019 gibt es noch einen Change. Und dieser Change sieht in sicherheitspolitischer Form aus. Denn man hat es geschafft, mithilfe der Wirtschaft eine gute Basis zu legen, sehr gute Kontakte, zum Beispiel in den Iran, auch zu den Pasdaran, also den Revolutionsgarden aufzubauen, auch zum ägyptischen Militär dadurch und so weiter. Und darauf aufbauend jetzt sicherheitspolitisch auszuwirken. Und das sehen wir so ab 2019, 2017 ungefähr in dem Dreh, dass die alten strategischen Partnerschaften, die man schon ab 2010 zum Beispiel mit der Türkei geschlossen hatte, dass die ausgebaut worden sind. Und jetzt versucht man in Form von Softpower und Hardpower, wenn man so sagen möchte, diese Kapazitäten auszubauen. Man sichert sich nicht nur Überflugrechte, man investiert in sensible Infrastruktur, gerade wenn es um Digitalisierung geht, da wird Manuel gleich noch mehr sagen. Man investiert deutlich mehr auch in den Ausbau von Sicherheitskooperationen, sei es die Überwachung oder die Bewachung von einem Ölfeld durch eine Sicherheitsfirma aus China oder sei es halt auch wirklich der Einsatz in Kampfgebieten auch durch Private Military, private Sicherheitsfirmen. Und das alles wird immer mehr forciert. Und das gerade der letzte Punkt, wenn es um Sicherheitspolitik geht, ich glaube, der geht hier in Deutschland an einigen Stellen immer wieder unter. Wir gehen immer noch davon aus, dass die eher eine Zurückhaltungspolitik der Chinesen anhält. So formulieren sie es ja auch, wir wollen neutral sein zwischen Russland und der Ukraine, wir wollen neutral sein im Konflikt zwischen Israel und der Hamas oder halt der Fatah, je nachdem, wie man es sagen möchte. Das heißt, wir haben, glaube ich, an vielen Stellen noch nicht verstanden, dass China wirklich die Basis von einigen Staaten angeht, wenn es zum Beispiel in den Irak geht. Ungefähr 52% der Erdölförderung geht direkt nach China. Das heißt, da besteht ein riesiges Abhängigkeitsverhältnis. Aber auch wenn es zum Beispiel um Finanzen geht. Pakistan zum Beispiel ist extremst verschuldet aufgrund der Gelder, die es von China genommen hat. Sri Lanka ist das übelste Beispiel. Einer der ersten Staaten, die unter anderem auch auf Einfluss Chinas wirklich komplett gekippt sind. Und das sind alles so eine Elemente, ich glaube, die müssen wir noch wahrnehmen. Da freue ich mich nachher auch, in die Diskussion dann zu treten, zu gucken, wo können wir vielleicht in Deutschland dem Kontra bieten, wo können wir auch, sagen wir mal, eigene Initiativen stärken und vor allen Dingen auch mit den Akteuren in der Region zusammenzuarbeiten, um unseren Stand vor Ort wirklich abzusichern und auch den Chinesen Paroli zu bieten. Denn da sind mit Indien, mit den US-Amerikanern, mit den Israelis natürlich auch vor Ort und einigen anderen Akteuren, vor allem in den GCC-Staaten, eine ganze Reihe an Staaten, die wir sehr wohl als Partner wahrnehmen könnten und wahrnehmen müssen, meiner Meinung nach. Die Frage ist, tun wir das ausreichend und wie können wir das tun, wenn es über die Wirtschaft hinausgeht? Denn Wirtschaft ist nicht nur alles, aber es ist ein großer Baustein.
Danke, Stefan. Manuel, Stefan hat gerade über die Wirtschaft gesprochen. China ist ja formal auch noch ein kommunistisches Land. Trotzdem, Treiber der Wirtschaft sind ja auch Unternehmen. Mittlerweile, in den letzten 20 Jahren, sind ja viele chinesische Firmen auch bei uns bekannt. Wer sind denn die treibenden Kräfte eigentlich dieses wirtschaftlichen Ausgreifens? Wie viel davon ist denn jetzt zentralstaatlich gesteuert im Rahmen dieser Belt and Road Initiative? Und wie viel privatwirtschaftliche Initiative ist denn da und wie viel davon ist denn jetzt wirklich geopolitisch motiviert und wie viel davon ist einfach die normale Globalisierung, die aus allen Teilen der Welt natürlich immer mehr Player und neue Firmen hervorbringt. Also wie kann man das so ein bisschen einordnen und wie unterscheidet sich das vielleicht auch von dem, was uns hier in Deutschland begegnet und vielleicht das in anderen Weltregionen wie im Nahen Osten?
Ja, danke erstmal auch an alle, die gekommen sind und auch an die Zuhörer. Direkt zu der Frage, ich denke, einige dieser Namen, da geht es jetzt auch um private Unternehmen, kennen wir eigentlich schon im Westen. Also es geht um Huawei beispielsweise, es geht um Tencent, also auch wenn dieser Name eventuell nicht bekannt ist, WeChat, die Super-App aus China beispielsweise, ist sehr interessiert am Nahen Osten, dort seine Position auszubauen und Alibaba. Also nur mal drei zu nennen, die im Nahen Osten, im digitalen Bereich sehr wichtig sind und auch große Ambitionen haben. Wenn es jetzt um das Private und das Staatliche in China geht, ist es, glaube ich, hilfreich, erstmal das so einzuordnen. Stefan hat bereits die neue Seidenstraßeninitiative erwähnt. Dazu gibt es eben auch eine digitale Komponente, also die digitale Seidenstraße, Digital Silk Road. Besonders seit 2017. Und da ist China sehr interessiert, den Einfluss von chinesischen Firmen wie diesen drei zum Beispiel deutlich auszubauen. Das heißt eben auch, dass es Berichte gibt, dass beispielsweise Huawei, ich denke, ist eines der prominentesten Beispiele und einer der prominentesten Firmen in dem Bereich, haben sehr viel Unterstützung vom chinesischen Staat bekommen, sodass sie auch, und dazu, das sollten wir auch später nochmal diskutieren, sehr attraktive Angebote machen können. Und das heißt, dass ihre Expansion auch direkt vom chinesischen Staat gefördert ist. Also nicht nur zufällig ist, das ist eine, sie machen auch sehr gute Angebote an die Nahostregierung, aber das ist auch bewusst gefördert mit dieser strategischen Idee, Chinas Einfluss auch zu vergrößern in der Region. Und in dem Bereich hat China, also der Staat China, auch mit mehreren Ländern bereits Abkommen als Teil dieser neuen digitalen Seidenstraße getroffen, beispielsweise in der Golfregion, Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, aber auch Ägypten, ein Land, was sehr wichtig ist, wenn es um China im Nahen Osten ist. Genau.
Stefan, wir haben in unserer immer noch aktuellen Ausgabe, Zenit-Ausgabe, ganz vielfältigen Blick auf die Welt und den Blick der Welt außerhalb des globalen Nordens auf den Gaza-Krieg geworfen. Da war natürlich auch China dabei. Ganz viel davon war auch so ein Metadiskurs um globale Kraftverhältnisse, zum Beispiel bei den Vereinten Nationen. Das wurde auch so ein bisschen wahrgenommen als so eine Möglichkeit. Die könnten mal gerade dieser Verbund der BRICS-Staaten, der in den letzten 10 Jahren immer sehr nebulös gewesen ist, dass da sich so eine Möglichkeit ergibt, sei es jetzt in der Reform des UN-Sicherheitsrats, aber auf jeden Fall dort in so ein Vakuum zu stoßen. In dem Moment, wo auch das moralische Kapital vieler westlicher Staaten erschöpft ist, auch diplomatische Wege immer weiter erschöpft sind. Wie viel, denkst du, hat sich denn davon jetzt wirklich erfüllt oder finden sich die Chinesen letztendlich mit ähnlichen Problemen konfrontiert, wie sie auch, ich sag mal, die traditionellen Großmächte jetzt auch begegneten, sowohl politisch, aber auch so wirtschaftspolitisch? Du hast gerade diese Verschuldung von Ländern wie Pakistan angesprochen. Ist man da nicht auch letztendlich irgendwie in derselben Position wie jetzt so Geberländer oder auch Institutionen wie Weltbank oder Internationaler Währungsfonds, dass plötzlich man eigentlich nur noch reinzahlt und eigentlich gar nicht so viel anders macht? Wie viel anders ist denn jetzt da wirklich gemacht worden? Was kann man denn da für eine Bilanz ziehen in diesen wirtschaftspolitischen und diplomatischen Öffnungen, die sich jetzt so ergeben haben?
Viele der Sachen, die du gerade angesprochen hast, teile ich absolut. Es geht ja letztendlich um die Frage, was, also du hast es ja gerade auch schon auf den Punkt gebracht, was kriegen die Chinesen dann überhaupt eigentlich daraus? Und das ist immer eine Frage der Perspektive, glaube ich, an erster Stelle. Denn das, was als erstes ist, natürlich erstmal ein politischer Benefit. dieses Rapprochement zum Beispiel zwischen Iran und Saudi-Arabien, das ist natürlich jetzt auf handwerklicher Ebene eigentlich in erster Linie Verdienst der Iraker, also vor allem der Nachrichtendienste, der Mukhabarat dort, der Iraker, Kuwaitis und der Omanis gewesen. Die Chinesen sind aufgesprungen und haben halt sozusagen als PR-Manöver das ganze Ding dann in Peking unterzeichnen lassen. Das, was ich interessanter finde, ist dieser Ansatz dann, wie oder warum lassen sich dann auch Saudi-Arabien, bei den Iranern ist es klar, aber warum lassen sich die Saudis zum Beispiel auf dieses Spiel ein, wenn es darum geht, das Ding in Peking zu unterzeichnen, obwohl auch die eigentliche Verbündete in Washington sitzt. Und das sind so eine Sachen, da sehe ich schon Diskrepanzen, da sehe ich schon chinesischen Einfluss sehr wohl. Das heißt, auf politischer Ebene ist China schlichtweg angekommen, das muss man so sagen. Während man ganz lange gesagt hatte, wir halten uns überall heraus, schafft man letztendlich in gewisser Weise doch irgendwo mit Tatsachen und wirkt auch ein. Wenn wir jetzt ansprechen, du hast es eben schon angedeutet, zum Beispiel der Deal zwischen Fatah und Hamas, der auch in Peking unterzeichnet worden ist, das würde ich jetzt eher noch so ein bisschen mit geringerer Wirkungsreichweite sagen. Das, wo ich finde, oder wo meiner Meinung nach mit der größte Impact der Chinesen zum Beispiel gewesen ist, ist Afghanistan. Dann letztendlich noch nicht mal, als der letzte US-Soldat Kabul verlassen hat, war schon eine Taliban-Delegation im chinesischen Außenministerium, hat da schon relativ gute Leitlinien für die chinesisch-afghanische Zusammenarbeit gelegt. Nicht umsonst, zum Beispiel mit einer der größten Kupferminen der Welt, die ist nun mal in der Nähe von Bamiyan in Afghanistan, wo jetzt der chinesische oder chinesische Unternehmen das ganze Ding explorieren, obwohl der Vertrag natürlich schon seit 2011 steht. Jetzt kommt man ran. Das heißt, China hat es sehr gut geschafft, an vielen Konfliktherden zu profitieren, teilweise auch Konkurrenten, wie zum Beispiel die Inder in Afghanistan, mit auszustechen, den USA auf großer politischer Ebene immer ein Schnippchen zu schlagen. Auf wirtschaftlicher Ebene sieht das Ganze durchaus schon teilweise anders aus. Wir sehen aber auch dort sind die Chinesen sehr gut vertreten. Wenn es zum Beispiel um Waffenverkäufe von Drohnensystemen oder F-35-Jets zum Beispiel, Flugsystemen an die Emirate geht, da hatten die Amerikaner ganz lange Bedenken, weil sie gesagt haben, liebe Emiratis, an sich kein Problem, die Israelis haben ihr okay gegeben, aber wir machen es nicht, weil eine Sonderwirtschaftszone der Chinesen direkt, Jebel Ali dort, direkt dort vor Ort höchstwahrscheinlich auch Spionage betreibt. Das heißt, da sind verschiedene Dependancen, auch der chinesischen Nachrichtendienste mit hoher Wahrscheinlichkeit, wo die Amerikaner Angst vor Spionage zum Beispiel haben. Und das sind alles solche Faktoren, wo man sehr wohl mittlerweile den Einfluss der Chinesen sieht. Und als letzter Punkt, sowohl in Politik als auch in Wirtschaft ist nun mal, oder sind westliche Unternehmen nicht mehr alternativlos. Das heißt, wenn Ägypten ein Interesse an einem großen Bauprojekt hat oder eine neue Gasfabrik oder eine Wasserwiederaufbereitungsanlage, dann stehen da nicht mehr nur noch Siemens oder GE oder wer sonst auch immer, sondern es stehen dann auch die Konkurrenten aus China.
Spätestens mit Ausbruch des Ukraine-Kriegs beobachtet man ja auch viel mehr, dass gerade zum Beispiel die Golfstaaten relativ selbstbewusst auch für sich in Anspruch nehmen, sich ihre Außenpolitik nicht vorschreiben zu lassen und von westlichen Interessen quasi leiten zu lassen. Gleichzeitig machen die Amerikaner ja gerade in der Auseinandersetzung mit China an bestimmten so Schlüsseltechnologien auch klar, ihr müsst euch entscheiden. Und teilweise haben sie sich auch entschieden, etwa was so Halbleitertechnologien, aber auch so Thema künstliche Intelligenz anbetrifft. Wo sind denn da die roten Linien? Gibt es da schon welche oder formen die sich gerade? Also was kann man da machen und was nicht? Also wo pfeifen die Emirate jetzt darauf, was die Amerikaner denken? Und wo sagen sich, nee, das können wir uns nicht leisten, die einfach zu verprellen. Kann man da schon was absehen, wo sich da diese Linien bilden?
Also ich denke, wir sind gerade in einer sehr interessanten Phase, wo, wir können jetzt über die Emiratis zum Beispiel sprechen, ich glaube aber auch die anderen Regierungen in der Golfregion genau versuchen herauszufinden, wo diese Linien sind. Ein interessantes Beispiel, wo wir, glaube ich, auch nicht alle Details kennen, ist die Group 42, G42, die eng mit der emiratischen Herrscherfamilie verbunden ist, also die sich mit KI beschäftigt und viel investiert, die viel oder eng verbunden auch mit chinesischen Firmen war und auch dort große Pläne hatte, aber im Endeffekt dann gesagt hat, wir werden jegliche chinesischen Bauteile aus unseren Datenzentren entfernen, um am Ende dann ein Abkommen mit Microsoft zu machen, was dann letztendlich auch passiert ist. Und das für mich ist das auch interessant von der Idee her, dass was kann der Westen eigentlich machen? Also wir sprechen jetzt über China und ich denke, wie Stefan auch schon sehr klar gesagt hast und du auch, Chinas Einfluss in der Region ist gewachsen. Also wir sprechen nicht mehr von einem China, was ein sehr passiver Akteur eventuell ist und hauptsächlich an Energie interessiert ist, sondern ein Akteur, der im sicherheitspolitischen Bereich, aber auch im wirtschaftspolitischen Bereich und digitalen Bereich sehr aktiv ihre Interessen vertritt und viele Abkommen aushandelt. Und daher muss man sich als Westen auch darüber Gedanken machen, was für Druckmittel haben wir und was können wir, wirken diese noch bei diesen Regierungen, bei unseren Partnern zumindest, wie beispielsweise die Emiratis. Und ich denke, hier ist, sobald wir auch mehr darüber herausfinden eventuell, diese Episode mit Microsoft und G42 sehr interessant. Und kurz gesagt, um jetzt nicht in eine tiefe Diskussion da direkt einzusteigen, aber ich denke, es geht um Alternativen. Was für Alternativen, preisgünstige, umfassende Alternativen können westliche Firmen, kann der Westen anbieten, sodass die Regierung in Saudi-Arabien beispielsweise, in Ägypten, in Abu Dhabi sagen, das ist die bessere Alternative. Und ich denke, das ist etwas Wichtiges, wenn wir uns auch diese ganzen jetzt globalen Initiativen auch von der EU anschauen, Global Gateway. Sind diese Alternativen gegeben?
Vielleicht um diese beiden Ebenen mal zusammenzubringen, die gerade die Vorbehalte gegenüber chinesischer Technologie, die beruhen ja vor allen Dingen auf eben auf Sicherheitspolitik und digitale, so Cyber Security etc. Wir hatten ja eben auch in Deutschland diese Diskussion mit 5G, kritische Infrastruktur. Inwiefern kommt das zusammen und inwiefern ist das eben auch gefährlich? Also mal ganz direkt gefragt, also es geht ja nicht nur um Marktanteile, sondern es geht ja um ganz konkrete Folgen. Wir haben jetzt auch diese Diskussion auch um TikTok gehabt. Auch in Deutschland haben wir jetzt nun festgestellt, dass das ganz konkrete Folgen auch auf Meinungsbildung etc. hat. Wie sehr ist dieses Technologiethema denn ein Sicherheitsthema und warum ist das dann vielleicht auch, warum geht man das auch anders an als andere Themen technologischer, chinesischer Technologie, wie vielleicht jetzt in der Bauindustrie oder in solchen Wirtschaftszweigen? Was ist der Unterschied? An euch beide vielleicht auch.
Ja, ich denke, der Unterschied ist und die Angst ist, die Nahostregion und auch Nordafrika ist gerade in einer Phase, wo die digitale Infrastruktur extrem ausgebaut wird und werden muss. Das heißt natürlich, hier geht es genau dann auch unter anderem um diese kritische Telekommunikationsinfrastruktur und die Botschaft, die man von westlichen Regierungen natürlich hört, ist, dass die Chinesen diese Infrastruktur nutzen und nutzen können für Spionagezwecke, was im Endeffekt natürlich auch westlichen Interessen schaden kann, westlichen Interessen, die dort vorhanden sind. Es ist hundertprozentig auch ein sicherheitspolitisches Thema. Es ist verflochten mit der wirtschaftlichen Frage, warum und einer politischen Frage, warum nehmen diese Regierungen diese Angebote auch gerne an. Sie sind nicht dazu gezwungen natürlich. Und was ist der, was kann man als beispielsweise Europa dagegen tun? Und da würde ich ganz kurz nur einwerfen natürlich, dass von der politischen Seite her ist China sehr daran interessiert, ihr eigenes Internetmodell, also Internet Governance, zu exportieren. Das heißt, ein Internet, was sehr kontrolliert ist, was aus ihrer Sicht, aus der Sicherheitsperspektive der Regierung sehr sicher ist, wo viel Überwachung stattfindet. Und das wird aktiv beworben und Regierungen in der Region sind auch sehr daran interessiert. Und das Bewerben spielt dann, wird dann auch konkret natürlich. Also es gibt Berichte von Workshops vor einigen Jahren, wo China nach Peking mehrere Nahostregierungen eingeladen hat, um dieses chinesische Internetmodell vorzustellen und zu bewerben und die Vorzüge darzustellen. Und das wird jetzt auch mit KI nochmal sehr wichtig, auch wenn es um KI und Gesichtserkennungssoftware beispielsweise geht und andere Wege, die Menschenrechte zu unterdrücken oder zumindest die Menschen zu überwachen in der Region, was ja jetzt schon passiert.
Gerade vielleicht nochmal kurz und zur Überleitung auch und vielleicht auch für dich nochmal zum Anschluss, gerade zum Beispiel auch diese Annäherung und Abraham-Abkommen, insbesondere das Verhältnis Emirate-Israel, war ja durchaus auch angetrieben von einem gemeinsamen Interesse an Überwachungstechnologie, wo die israelische IT-Industrie ja sehr weit vorne dran ist und man sehr interessiert war, auch direkt in der Anwendung. Gibt es dort dort Überschneidungen? Inwiefern spielt konkret auch dieser Nexus dieser Überwachungstechnologie dort eine konkrete Rolle für das chinesische Engagement mit Akteuren in der Region?
Genau diese Überleitung, das war die perfekte Überleitung, sagen wir es mal so, weil es ist genau dieser Punkt, wenn wir von Nahen Osten denken, denken wir natürlich oftmals an Staaten wie Irak, Ägypten, Syrien, meinetwegen noch Türkei, GCC. Israel vergessen wir da manchmal so ein bisschen, aber das ist genau mit einer der springenden Akteure. Warum ist vor allen Dingen für China Israel so spannend? Und da sind wir genau bei dem Punkt Überwachungstechnologie und vor allen Dingen Technologie der neuesten Generation. Denn für China stellt sich auf globaler Ebene immer die Frage, wie können wir mit unserem großen Konkurrenten in den USA noch mithalten und beziehungsweise erstmal aufholen. Und da reden wir von einem technologischen Vorsprung, gerade in der Halbleiterindustrie, aber teilweise auch bei den modernsten Waffensystemen, wirklich von teilweise nur in Anführungszeichen 5 bis 2 Jahren. Das klingt jetzt erstmal nicht viel, das ist im Bereich der IT relativ viel noch. Die Frage für die Chinesen ist, wie kommen sie denn an diese Technologie, um den Vorsprung der Amerikaner einzuholen? Denn die Amerikaner selber blockieren, gerade ab der Biden-Administration über diesen einen Act, der dann erlassen wurde dort, blockieren relativ stark. Andere Akteure bleiben denn gar nicht mehr so viele. Die, die dann noch bleiben, das sind in erster Linie Taiwan, um das Beziehung und die Beziehung China und Taiwan, die kennen wir und da wissen wir relativ gut Bescheid, wie es darum bestellt ist. Wenn es aber um andere Akteure geht, da sieht es anders aus. Und da spielt Israel nun mal eine ganz entscheidende Rolle. Wir dürfen nicht vergessen, die israelische Sicherheitstechnologie und auch Industrie ist an vielen Stellen mit Hilfe der Amerikaner mit aufgebaut worden. Das heißt, die Israelis, wie wir jetzt neuestens ja auch gesehen haben, über welche Mittel die Israelis verfügen, sie spielen fast auf dem gleichen Level wie die Amerikaner und sind deutlich mehr bereit, mit den Chinesen zu kooperieren. Das führte 2019 so weit, dass der damalige Sicherheitsberater John Bolton dazu verleitet worden war, nach Tel Aviv zu reisen und den Israelis zu sagen, liebe Israelis, Sie verstehen, dass ihr enge Beziehungen auf wirtschaftlicher und auf politischer Natur mit China haben möchtet. Aber es gibt Grenzen und du hattest vorhin von diesen roten Linien gesprochen und das ist eine rote Linie gewesen. Das heißt, überall dort, wo der Vorsprung, der technologische Vorsprung der Amerikaner gefährdet ist, dort gehen die Amerikaner gegen vor. Das gilt übrigens auch für Deutschland. Gerade wenn es um Lasertechnologie geht und andere Bereiche, da ist Deutschland führend an vielen Stellen. gleichzeitig sehr offen gegenüber chinesischen Avancen. Wenn es also darum geht, Überwachungstechnologie, dann waren die Abraham Accords genau der richtige Schritt zur richtigen Zeit, das muss man an dieser Stelle der Trump-Administration lassen, um vor allem die GCC-Staaten nicht komplett von sich zu verlieren. Es ist, man mag es sehen, wie man möchte, gerade auch wie Marokko dazu gekommen ist, dazu zu kommen und so weiter. Das sind alles an vielen Stellen natürlich Kuhhandel gewesen, die Trump-Administration dort zugelassen hat und mitgemacht hat. Man muss aber auch sagen, es war strategisch klug, die GCC-Staaten enger eher Richtung Israel und USA zu binden, als dass man sie noch weiter in die Hände der Chinesen kommen lässt.
Ich würde dem total zustimmen. Ich würde auch noch hinzufügen, dass es weiterhin klare Indizien und Berichte gibt, dass die Vereinigten Arabischen Emirate weiterhin trotz Gaza und der Situation der Palästinenser daran interessiert sind, diese Partnerschaft mit Israel auszubauen. Es ist eventuell zurzeit etwas leiser, aus natürlich verschiedenen Gründen, politischen Gründen, aber die Perspektive ist weiterhin da, dass die Zusammenarbeit in diesen Themen, die du angesprochen hast, soll weitergehen, soll vertieft werden.
Wie ideologisch ist eigentlich die chinesische Außenpolitik oder pragmatisch? Weil gerade in Bezug auf den Gaza-Krieg hat man ja auch von chinesischer Seite eben auch nochmal sich als Fürsprecher, als Sachwalter des globalen Südens positioniert. Auch BRICS, was immer auch BRICS ganz genau ist, definiert sich ja auch schon auch sehr deutlich in Opposition zu einem bestehenden Modell. Gleichzeitig ist man natürlich auch über alle möglichen Wege miteinander verbunden. Wie viel davon ist PR? Wie viel ist davon auch, um in Bevölkerung im globalen Süden auch auf Zustimmung zu treffen und dort vielleicht auch grundlegende oder aktuelle antiwestliche Stimmungen so mitzunehmen? Und wie viel davon ist tatsächlich Konzept auch und durchdacht? Also wie viel ist hier Propaganda, wie viel Realität und womit kann man denn da wirklich arbeiten?
Also grundsätzlich muss man ja mal auch gucken, China macht ja zwei Politiken. Politiken, genau, müsste richtig sein. Einmal die Politik nach innen, sprich das, was man der eigenen Bevölkerung gibt, in Form von Snapchat, in Form von TikTok und so weiter, aber auch natürlich der Politik. Das ist was vollkommen anderes, als die Politik, als die Social Media und so weiter nach außen hingehen. Das von vorne, also vorneweg. Wenn es darum geht, sich jetzt groß auf großer politischer Bühne aufzustellen, dann sind so eine Sachen, du hast es schon angesprochen, BRICS Plus. Mittlerweile wissen, glaube ich, die Äthiopier immer noch nicht, ob sie dabei sind oder nicht. Also das sind alles so eine Sachen, da ist noch nicht so ganz klar eigentlich, in welche Richtung die überhaupt wollen, also die gerade Chinesen und Russen. Es gibt ja auch andere Konstrukte, die Shanghai Cooperation Organization zum Beispiel. Das ist nicht zu vergleichen mit der NATO, aber um das einfachheitshalber da mal so ein bisschen zu überbrücken, das ist so ähnlich wie die NATO. Zum Beispiel, es gibt da keinen Artikel 5, also keine Beistandsklausel und sowas. Was ich damit eigentlich sagen will, nach innen ist man zutiefst ideologisch, nach außen ist man absolut pragmatisch eigentlich. Man guckt, an welchem Punkt man ansetzen kann. Es gibt eine Sache, wenn man da von Ideologie sprechen kann, und das ist das, was Manuel bereits angesprochen hat, nämlich die Streuung von autokratischen Tendenzen. Sprich Überwachungstechnologie, aber wenn es auch um Mechanismen geht, Medien zu kontrollieren und Einfluss auszuüben, da kopieren vorhin gerade im Nahen Osten auch viele Staaten die Strategie eigentlich der Chinesen im Inland. Das heißt, wenn es um Ideologie geht, maximal die Streuung meiner Meinung nach, ich weiß nicht, wie Manuel das sieht, oder unser Publikum, das heißt, wenn wir uns einmal vor Augen halten, die Streuung von Ideologie in erster Linie, um das eigene System zu beschützen, Autokratien weltweit auch noch zu vernetzen und zu stärken, solange das den eigenen Interessen entspricht.
Ja, ich würde dem auch zustimmen. Ich denke, es geht häufig Hand in Hand. Also der Erfolg auch chinesischer Firmen, also wir sprechen jetzt über das Digitale eventuell, von Telekommunikationsfirmen im Ausland, wird auch als verbucht als Erfolg von Pekings Idee der Seidenstraße, der digitalen Seidenstraße. Also es gehört zusammen, aber auch durchaus sehr pragmatisch. Ja.
Vielleicht um nochmal was ganz Aktuelles aufzugreifen. Wir haben vorhin schon drüber gesprochen. In den nächsten Tagen wird da bestimmt tröpfchenweise immer mehr rauskommen, aber durch diesen ja doch schon einmaligen digitalen Angriff der Israelis auf die Kommunikationsnetzwerke der Hezbollah ergeben sich ja durchaus auch nochmal ein paar Fragen, die auch unser Thema berühren, denn die Pager, die jetzt ja wieder im Fokus stehen, kamen zwar jetzt nicht aus China, aber aus Asien, kamen aus Taiwan, wobei die Taiwanesen sagen, wir haben eigentlich nur unseren Namen zur Verfügung gestellt. Dennoch, was ich mich so gefragt habe, was wir auch schon kurz besprochen haben, wir haben immer so ein Bild gehabt, dass so Schattenwirtschaft und Lücken in den Lieferketten eigentlich Akteure bevorteilen, die auch selbst eher halbstaatlich oder nicht wirklich reguliert sind. Haben wir jetzt da auch irgendwie etwas beobachtet, dass auch Organisationen, die wie die Hezbollah, die im halblegalen oder nicht legalen operieren, Nachteile davon haben, dass man keine überprüfbaren Lieferketten mit Qualitätsstandards hat, auf die man zurückgreifen kann? Was bedeutet das für solche Gruppen und wie die sich positionieren in ihren Nachschubwegen und Lieferketten dieser globalisierten Wirtschaft?
Ich ergreife mal zuerst das Mikro. Ich glaube, Manuel braucht genauso viel Zeit eigentlich wie ich erstmal, um eine Antwort auf diese Frage zu finden, die äußerst spannend ist. Also grundsätzlich, klar, jedes halblegale oder gar illegale Geschäft, zum Beispiel der Hezbollah, die ja in Südamerika extremst aktiv ist, im Drogenhandel aktiv ist, in ganz vielen anderen Bereichen, Plagiate etc., wirklich extremst aktiv ist und überall versucht eigentlich Devisen zu scheffeln, insbesondere in US-Dollar-Form. Überall dort müsste man ja fast meinen, dass eine Überwachung und so weiter kontraproduktiv ist. Überwachung ist aber nur dann eigentlich kontraproduktiv für solche Geschäfte, wenn die Überwachung auch überall hinguckt. Wenn das nicht der Fall ist und das von oben gesteuert wird, das heißt, oben ist immer so für mich ein sehr viel zu abstrakter Begriff, wenn das von den jeweiligen Regierungen oder von den jeweiligen Organisationen halt toleriert wird, dann guckt da die Überwachung meinetwegen auch weg. Und ich finde, China ist da das beste Beispiel, um nochmal die Brücke zu schlagen, weil China schafft es extremst gut, zu allen möglichen halblegalen oder teilweise auch grauen Bereichen irgendwo Kontakte herzustellen. Sei es zum Beispiel in dem Bausektor, zum Beispiel in Ägypten oder Pakistan, der ist extremst von Militär dominiert. Dort, wenn versucht, ich glaube, das ist jetzt sozusagen nur hören und sagen, muss ich dazu sagen, das, was ich mitbekommen habe, wenn ein deutsches Bauunternehmen in Pakistan irgendwas anfangen will, dann haben die relativ schlechte Chancen gegenüber der Konkurrenz aus China oder anderen Unternehmen aus Asien, weil man einfach ganz genau weiß, die Kontakte der Chinesen in diese Staaten, die sind extremst stark und historisch gewachsen. Als damals der Kalte Krieg zu Ende war, man hat auch in China gemerkt, man braucht diese riesigen militärischen Produkte, die man selber erzeugt hat, gar nicht mehr. Und irgendwo musste man die denn ja loswerden. Und schon in der Zeit haben sich teilweise sogar einige Akteure der PLA, also der chinesischen Volksarmee, selbstständig gemacht und haben wirklich für ein Appel und ein Ei alle möglichen Rüstungsgüter nach Zentralasien und zum Beispiel auch nach Iran und sonst wohin verkauft. Und diese Kontakte bestehen bis heute. Sodass ich sagen würde, China weiß es teilweise sogar viel, viel besser zu verstehen, diese halblegalen Bereiche anzuzapfen, sei es zum Beispiel in Iran, sei es aber auch zu irgendwelchen ominösen Milizen in Syrien oder gar im Irak, als wir es verstehen. Und ich glaube, da müssen wir, weiß nicht, wie Manuel das sieht, aber oder wie du das siehst oder das Publikum, wie gesagt, da müssen wir wirklich unsere nachrichtendienstlichen Quellen deutlich mehr ausbauen, Kapazitäten ausbauen, dass man wirklich sagen kann, wir wissen wenigstens, was da passiert. So habe ich manchmal das Gefühl, wir gucken wirklich in eine Blackbox. Irak, ich war selber jetzt erst im Oktober letzten Jahres zu Besuch wieder und da habe ich immer wieder den Eindruck, Es gibt gewisse Akteure, die haben davon Ahnung, was da passiert, auch in Deutschland, aber da die Kapazitäten fehlen komplett. Das heißt, wenn ich da eine Empfehlung abgeben würde, insbesondere wenn es um BND und anderen Akteuren geht, dann müssen wir weniger sparen, mehr ausgeben gefühlt eigentlich.
Manuel, du verzichtest auf die Antwort auf die komplexe Frage. Es gibt ja auch keine so schnelle, einfache Antwort. Aber ich gebe dir trotzdem nochmal das Mikro.
Ja, ich habe in dem Sinne jetzt auch nicht wirklich was hinzuzufügen. Ich denke, Stefan hat es sehr gut erläutert. Für mich, wenn ich auf die Thematik mit meiner quasi Brille schaue, aus der digitalen Sicht, ist natürlich klar, dass solche Ereignisse auch einfach die Frage aufwerfen der digitalen Überwachung wieder. Und wie sich das im Nahen Osten jetzt auch mit KI weiterentwickeln wird. Was für uns, würde ich denken, im Westen und jeder, der sich mit auch Menschenrechten beschäftigt, natürlich eine sehr schwierige und gefährliche Entwicklung ist. Wir, wenn wir hier in Berlin sitzen, auch häufig nur relativ wenig entgegensteuern können. Also wir können gerne darüber mehr diskutieren, aber es ist etwas Beunruhigendes und ist nicht direkt jetzt zu den Pagern, wie die an die Hezbollah-Miliz gekommen sind, aber ich denke, es hängt mit diesem digitalen Raum zusammen und wie dieser genutzt wird und auch überwacht wird und wer da welchen Einfluss hat.
Ich würde jetzt an dieser Stelle vielleicht auch noch mal ein bisschen öffnen an unser Publikum, alle sehr interessiert zugehört habt, wahrscheinlich auch Fragen, Anmerkungen haben. Insofern, ja, Silke Nicolai, einmal.
Dankeschön. Ich weiß nicht, ob das. Ja, das ist lange noch. Ja. Ich fand natürlich, Robert, wenn wir du sagen können, deine Werbung für das Lieferkettengesetz und die Idee, die Hezbollah dafür zu gewinnen, sehr innovativ. Kann man ja mal versuchen. Ich finde, wenn man sich die Herausbildung des multilateralen neuen Systems am Golf oder in der MENA-Region hauptsächlich, natürlich überall, aber da jetzt speziell anschaut, immer interessant zu schauen, was sind die Lernkurven oder der Lernpunkt. Und ich habe den Eindruck, dass was wir heute diskutieren, ist spannend, komplex und richtig, aber wir sind ja nicht die Einzigen, die das sehen. Und wenn ich bin nicht Teil der Regierungsverhandlungen, aber wenn man da so ein bisschen mitbekommt, was passiert, ist es ja schon klar, dass unsere Partner in der Region das alles genauso mitschneiden und auch genauso opportunistisch nutzen. Also jetzt zum Beispiel die Verhandlungen zwischen Iran und Saudi-Arabien. Da hat sich jetzt Saudi-Arabien nicht prügeln lassen, dass es nach Beijing ging und nicht nach Bagdad. Das war natürlich ein Kalkül und da eben eine andere Bühne zu nutzen, ja. Und deswegen frage ich mich so ein bisschen, was eure Einschätzungen auch dazu sind, auch die unterschiedlichen Phasen der Seidenstraßenpolitik jetzt, wie sie angekommen sind. Denn mein Empfinden ist, dass da sehr viel Lernen schon eingesetzt hat und dass man da vielleicht auch Chancen herausziehen kann für uns, darauf hinzuweisen, dass es auch zum Teil um bessere Optionen geht, qualitätsvollere Optionen in der Industrie vielleicht, aber auch in der Politik. Denn ne, einige dieser Abkommen, einige dieser Initiativen sind sehr schnell kurz gestrickt mit heißer Nadel, ja, und haben vielleicht nicht den ganzen Unterbau der Vorverhandlungen, der Nebenanalysen, der Garantien, die damit sonst vielleicht auch verbunden wären, wenn man sich einen anderen Partner hätte ausgesucht. Ja. Deswegen sozusagen zwei Fragen in einer. Was erkennt ihr auch, wo wurde schon gelernt und wo wurde vielleicht auch schon erkannt, dass was alles verbunden ist mit so einem chinesischen Geschenk, ja, was ja dann eben keins ist, welche Teile sind da attached to und dann auch, welche Angebote könnte man denn eigentlich konkret machen, um genau in so eine Kerbe zu schlagen?
Ja, also das sind wirklich spannende Fragen. Also ich denke, was man, ich versuche es jetzt gerade so ein bisschen aufzuarbeiten, also einmal, was man konkret machen kann, hast du, glaube ich, bin ich auch du sagen darf, hast du schon eigentlich angedeutet. Also es geht klar darum, dass von der westlichen Wirtschaft, aber auch von der EU bessere Alternativen besser beworben werden. Und ich würde sagen, also zumindest aus den Gesprächen, die ich mit EU-Vertretern führe, dass dieses Denken, du hast auch das Lernen angesprochen, ist auf jeden Fall da. Es ist natürlich schon so, dass es auch auf EU-Ebene teilweise etwas länger dauert, bestimmte Prozesse in Angriff zu nehmen und auch die Analyse, was jetzt im digitalen Bereich in der Region, besonders auch in der südlichen Nachbarschaft, passiert, wird immer noch betrieben. Also ist noch nicht abgeschlossen. Also wenn wir jetzt vom schnellen Lernen, also ist es, sie sind sich klar darüber, was passiert und auch Chinas Einfluss wird nicht immer direkt angesprochen, aber ist natürlich bewusst. Ich denke, wenn man es jetzt von der europäischen Perspektive denkt, also ich würde denken, man kann mehrere Anreize schaffen, was ja auch teilweise schon passiert. Also einmal geht es um den Einfluss, den Europa hat, auch über den großen europäischen Markt und Zugang zu diesem Markt. Es gibt ein Projekt, leider wirklich nur ein großes digitales Projekt von dem neuen Global Gateway von der Initiative, das Medusa-Kabel zwischen Südeuropa und Nordafrika und die Verbindung mit Universitäten in Nordafrika und damit die dort schnelleres Internet bekommen. Und ich denke, an solche großen Infrastrukturversprechen, darauf kann man aufbauen und daran auch Forderungen anknüpfen, würde ich sagen. Vielleicht belasse ich es erstmal da.
Also zwei Sachen. Das eine ist natürlich, wie funktioniert China, wie funktioniert Europa, wie funktionieren wir? Das eine ist natürlich, in China haben wir einen relativ monolithischen Block dort. Der kann relativ schnell agieren, kann schnell auch Entscheidungen überdenken. Ich hatte vorhin von diesen 250 Milliarden US-Dollar gesprochen, die China ausgegeben hatte. Da hat China relativ schnell gemerkt, 10%, also es gab so eine Art Evaluierung von diesen ganzen Projekten, die man machte, 10% dieser Gelder, das sind innerhalb 25 Milliarden US-Dollar, da weiß man gar nicht, wo die hingeflossen sind. Das ist natürlich, da hat man seitens China gelernt. Das heißt, da sehe ich zum Beispiel schon eine Lernkurve. China lernt zum Beispiel auch, seine Projekte anzupassen. Früher hat man gesagt, hey komm, wir bauen da ein Werk, überall arbeiten Chinesen, die Chinesen bauen das auf. Mittlerweile hat man gemerkt, das stößt in den jeweiligen Regierungen nicht so viel auf Freude. Das heißt, gerade in Afrika, teilweise aber auch im Nahen Osten und Zentralasien ist man jetzt dazu übergegangen, dass man wirklich Leute vor Ort beschäftigt, damit die Kommunen, die jeweiligen Amtsinhaber auch wirklich sagen können, wir beschäftigen Leute. Da sehe ich die nächste Lernkurve seitens Chinas aber. Und dann die letzte Lernkurve, was kann ich daraus für Rückschlüsse ziehen? Und da sehe ich auch China an vielen Stellen im Vorteil, dass man nämlich sagen kann, wir verhandeln halt bilateral mit allen möglichen Akteuren, ohne Abstimmung nach innen. So, und jetzt gucken wir auf die europäische Seite. Manuel hatte schon angesprochen, Global Gateway, das heißt, das ist ein Projekt, was die EU-Kommission und auch die europäischen Staaten mit angestoßen haben, um irgendwo der Belt and Road Initiative Paroli bieten zu können. Der Topf, ich glaube, mittlerweile ist es bedingt klar, woher die Gelder halbwegs kommen sollen. Ob die jetzt gefüllt werden, das steht vielleicht noch auf einem anderen Papier. Das heißt, in welche Richtung, weiß nicht, wie du das siehst, kannst du auch gerne dann auch nochmal deinen Gedankengut zum Besten geben. Aber selbst da sind wir, wie Manuel das sehr schön gerade dargelegt hat, in einem sehr langsamen Abstimmungsprozess. Wir sind 28 Akteure, die sich irgendwo koordinieren müssen, gerade wenn Deutschland, Italien und Frankreich nicht an einem Strang ziehen oder auch die Spanier und Griechen sind ja auch sehr stark mit an Bord, dann dauert das alles eine ganze Zeit lang. Und China versucht gleichzeitig natürlich auch irgendwo uns immer in irgendeiner Art und Weise Flöcke zwischen die Füße zu hauen, auf europäischer Ebene. Ungarn ist jetzt ja nur ein Beispiel. Und das heißt, wir Europäer schaffen es, durchaus langsam jetzt so eine Art Einheit zu bilden und auch größere Projekte anzustoßen. Die Frage ist bloß, wie wirkmächtig sind wir? Und wir können uns, das ist nämlich, glaube ich, das nächste Problem, was wir haben, nicht gut verkaufen. Ich weiß nicht, wie viele Staaten und wie viele Behörden und Amtsträger im Nahen und Mittleren Osten schon mal von Global Gateway gehört haben. New Belt and Road Initiative oder Silk Road, davon hat irgendwo jeder schon mal so ein bisschen was gehört. Und wenn die Chinesen in den Irak kommen und sagen, hey, wir wollen bei der nächsten Auktionsrunde oder Kontraktionsrunde für die chinesischen Erdölfelder wieder unser gewisses Anrecht für das Stück am Kuchen haben, aber dafür bauen wir euch 1000 neue Schulen im Land, dann ist das eine viel krassere Message, als wenn wir sagen, mit Hand und Fuß muss man ja dazu sagen, als statt dass man irgendwie ominös 1000 Schulen verspricht. Aber wir kommen halt daher und sagen, na, dann machen wir dort ein kleines Projekt, dort über KfW, dort über GIZ und so weiter. Es stimmt, wir haben viel mehr Substanz, aber von der Vermarktung her klingt 1000 Schulen besser als sozusagen lange Kontrakte und Verträge mit irgendwelchen Behörden, von denen in Irak oder in anderen Staaten der Region noch nie welche Leute gehört haben. Das heißt, ja, wir sehen, da ist ein Entwicklungsprozess, aber ich glaube, auch der ist beidseitig.
Ich würde vielleicht das kurz aufgreifen und eine, ja, ist nicht eine Frage, aber einen Punkt noch in den Raum stellen, und zwar ist es, du hast angedeutet, wie verkaufen wir uns zum Beispiel, also, und was mir dazu auch noch eingefallen ist, wäre die Frage einer engeren Partnerschaft in diesem Bereich, also ich habe mich damit im digitalen Bereich zum Beispiel beschäftigt, mit den USA, um auf, also wo wir nicht natürlich genau die gleiche Meinung zu allen Themen im digitalen Bereich ist, wenn es jetzt um Regulierung geht, aber in relativ groben Zügen, wenn es darum geht, was für ein Internetmodell wir auch für die Region uns wünschen, sind die beiden Seiten eigentlich sehr nah beieinander, und das Trade and Technology Council, dessen Zukunft ja jetzt ein bisschen unsicher ist, und wie viel da jetzt genau rausgekommen ist, muss man nochmal genauer hinschauen. Aber ich würde das einfach als eine Art Chance auch sehen, dass man eventuell kommt es jetzt auch darauf an, wer jetzt im November die US-Wahlen gewinnt, aber da durchaus Potenzial ist für eine quasi transatlantische Kooperation in dem Bereich.
Wie sieht es denn aus mit dem Vorsprung durch Qualität und Qualitätssicherung, Qualitätsstandards? Ist das noch etwas, worauf sich zum Beispiel die EU durch ihre Regularien, aber auch die deutsche Wirtschaft durch ihren fast mythischen Ruf noch etwas darauf einbilden kann, oder ist diese Lücke geschlossen und das ist eigentlich jetzt kein Argument, was man jetzt so vor Ort noch so vorbringen kann, weil das war es ja ganz lange. Wir machen zwar nicht so billig, aber dafür halten die Sachen länger, und wir können euch auch sowas wie Rechtssicherheit geben. Auch das ist ja ein großes Thema. Wenn da vielleicht ein Partner auf der chinesischen Seite irgendwie in Ungnade gefallen ist und dann plötzlich irgendwie verschwindet und nicht mehr auftaucht, weil er vielleicht im Arbeitslager verschwunden ist. Also diese Punkte, wie wichtig sind die für die auch so Partner da im Nahen Osten, oder überschätzen wir da das, was wir uns ja durchaus auch als Errungenschaften von einem rechtsbasierten Wirtschaftssystem ja auch irgendwie so gerne auf die Fahne schreiben?
Ich glaube, so ein bisschen das Stichwort, was mir jetzt einfällt zu dem, was du gesagt hast, ist die Idee der EU als Regulatory Superpower. Und das, was auch wichtig oder auch aktiv benutzt wird, beispielsweise im digitalen Bereich. Ich würde sagen, müsste man teilweise wirklich, glaube ich, individuell von Land zu Land betrachten, wie viel Empfängnis dafür da ist. Also es gibt auf jeden Fall Interesse an der europäischen Sicht auf Regulierung, beispielsweise jetzt zum Thema KI. Also in Jordanien im August beispielsweise gab es ein nennt sich, glaube ich, Technical Assistance and Information Exchange Treffen zwischen Jordanien und der EU beispielsweise. Und diese Treffen werden nicht von der EU aufgezwungen, sondern das muss von der anderen Seite kommen. Aber ich muss auch ein bisschen daran denken, was Stefan gesagt hat, wie wir uns verkaufen und ob das ausreichen würde, dass wir sagen, wir sind die Experten, wenn es um Regulierungen geht. Wir haben kein europäisches Google, aber wir können euch zeigen, wie wir jeweils auch den digitalen Markt reguliert haben. Also ich bin da etwas zwiegespalten, muss ich sagen.
Ich würde ähnlich differenzieren. Das, was du gerade gesagt hast, klingt so ein bisschen wie exportieren das Preußentum. Das finde ich spannend. Also das, glaube ich, was wir im Nahen Osten sehen, ist zweierlei. Einmal auf der Produktpalette von Mittelstandsprodukten, nicht der High Quality, wenn es gerade zum Beispiel um Autos geht und sowas. Da sind wir, oder auch einfachere Bauteile für Konzerne, für Lagerhallen und so weiter, da sind wir mittlerweile ins Hintertreffen geraten. Das muss man einfach sagen, und vor allen Dingen gerade in den Erneuerbaren. Das fällt uns, gerade wenn es um E-Mobilität geht, extremst auf die Füße. Klar, in Staaten wie in Irak oder so spielt E-Mobilität so gut wie gar keine Rolle, aber gerade in den GCC-Staaten, BYD zum Beispiel, der große E-Mobilitätshersteller, hat jetzt einen riesigen Vertrag mit Uber geschlossen. Das heißt, das sind 100.000 Autos, die da gekauft werden, das ist eine Hausnummer. Und nicht etwa mit Tesla oder meinetwegen sogar BMW, sondern wirklich mit BYD. Und das, was wir jetzt sehen können, ist, dass zum Beispiel in Dubai und Co. vor allen Dingen gerade da dann halt mehr chinesische Autos auch durch die Gegend fahren. Das ist das eine. Gerade wenn es um alte Energien geht, gerade wenn es um Verbrennermotoren geht, da sind wir Deutschen, glaube ich, noch sehr angesehen, sehr hoch angesehen. Ist die Frage, wie weit machen wir uns das politisch dann durch Aktionen wieder kaputt in der Region? Das ist jetzt mal auf dem anderen Blatt. Wenn es jetzt um wirklich High Quality und wirklich technologischer Standard der höchsten Klasse geht, da haben wir, glaube ich, noch einen sehr guten Ruf. Gerade wenn es um zum Beispiel Bauteile vor Turbinen geht. Da konkurrieren wir oder sind die Konkurrenten in gewisser Weise immer noch die alten Player wie vor 20 Jahren. Das sind die Japaner, die Südkoreaner und die USA. Zusammen mit den deutschen Herstellern, die da sehr stark konkurrieren. Das heißt, in der Technologiebranche, wo wir wirklich noch einen Vorsprung haben, wo wir extrem zuverlässige Produkte entwickeln, da sind wir auch in der Region noch sehr wohl angesehen und da wird man uns auch weiterhin buchen. Entsalzungsanlagen, das gleiche zum Beispiel, dort sind wir auch, haben wir einen gewissen Standard schon erreicht, der erstmal erreicht werden muss, und das machen die Chinesen an vielen Stellen noch nicht. Wenn es um die Breitenmasse geht, wo größtenteils auch mit denn der Gewinn irgendwo mit erzeugt wird, auf sozusagen breiter Masse, da sind die Chinesen mittlerweile schon fast im Vordertreffen, würde ich so einfach mal behaupten, von dem, was ich jetzt mitbekommen habe aus meinen Gesprächen, aus den Analysen, die ich gelesen habe und so weiter.
Im Publikum noch Anmerkungen, Fragen?
Wie wird es denn auch von der Lokalbevölkerung gesehen, der Einfluss Chinas? Oder auch beispielsweise ganz im Alltäglichen, wie, wo macht sich das dann auch sichtbar oder wo zeigt sich das?
Also das, was ich mitbekomme, auch da gibt es einen Unterschied zwischen Stadt- und Landbevölkerung natürlich, zwischen gebildeter Schicht und vergleichsweise ungebildeter Schicht, da muss man differenzieren, glaube ich. Das, was ein prägendes Element vor allen Dingen jetzt im Rahmen auch der letzten 2-3 Jahre geworden ist, ist ein extrem starker Anti-Amerikanismus und verbunden jetzt durch die Entwicklung nach dem 7. Oktober, leider Gottes, auch ein Anti-Europäismus, wobei ich da noch vielleicht differenzieren würde, gerade gegenüber Deutschland, wir haben da sehr stark verloren. Im gleichen Atemzug sucht man dann natürlich nach Alternativen, und da ist mein Gefühl oder das, was ich auch aus Gespräch mitbekommen habe, dass die Chinesen einfach zuverlässig sind, die haben keine Geschichte wie die Kolonialisatoren aus England, die Imperialisten aus den USA und den sozusagen neuen Doppelmoralstandardsträgern aus Deutschland. Die Chinesen sind halt einfach irgendwo neutral und die nimmt man viel, viel lieber an, gerade in der breiten Bevölkerung. Dann muss man allerdings gucken, wo die Chinesen vor Ort aufschlagen. Zum Beispiel in Gwadar in Pakistan, und das ist Baluchisches Territorium. Also dort gibt es einige Gruppierungen, die sind sozusagen radikal, also separatistisch unterwegs. Die greifen halt chinesische Anlagen auch an. Oder im Irak. Als es dort Aufstände im Irak ging, waren die ersten Anlagen, die mit überfallen wurden von der regionalen Bevölkerung, das waren chinesische Anlagen. Das heißt, das Bild, was China vor Ort abgibt, ist oftmals ein Bild von Leuten, die sehr unter sich bleiben, sich überhaupt nicht irgendwo einbringen, gerade auch wenn es zum Beispiel um Blauhelm-Missionen geht, also UN-Missionen. Dort haben die Chinesen einen sehr schlechten Ruf, auch gerade unter den Soldaten vor Ort. Und das sind solche Bilder, die China von sich gibt, die sind dann wieder kontraproduktiv aus chinesischer Sicht. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, das ist ein sehr ambivalentes Bild. Das kann man so ganz klar gar nicht sagen.
Zwei kurze Punkte dazu. Also einmal, du hast den Alltag angesprochen. Ich denke, was sich in den letzten Jahren verändert hat, ist, wie viele chinesische Mobiltelefone es gibt. Also man kann sich jetzt überlegen, ich glaube, Tension, Honor, Xiaomi, diese Firmen haben wirklich viel an Markt gewonnen, weil sie preisgünstiger sind, wie man sich vorstellen kann, auch als beispielsweise natürlich ein Apple-Telefon oder Samsung. Also das hat sich einmal verändert. Ansonsten würde ich sagen, wenn dich das Thema interessiert, kann man sich, glaube ich, auch ganz gut Umfragen vom Arab Barometer oder der Arab Youth Survey anschauen. Ich habe die Daten jetzt gerade nicht parat, aber da wird auch werden solche Themen abgefragt, wie jeweils die Jugend zu bestimmten Ländern steht.
Ganz kurz, weil du gerade ja auch Samsung und du auch gerade so Südkorea auch angesprochen hast. Gerade die Südkoreaner haben ja auch durchaus ja ganz bewusst auch zum Beispiel die Popularität von K-Pop benutzt als Softpower-Instrument auch in der Region. Jetzt hast du natürlich so, oder habt ihr aber auch so ein bisschen so ein Bild gezeichnet der Chinesen, die dann auch im Ausland sehr unter sich bleiben, da wenig von sich zeigen, auch kulturell auch so wenig. Ist da eigentlich China interessiert, etwas Kulturelles zu exportieren, um irgendetwas zu erreichen, oder macht man da eine ganz klare Trennung und sagt, wir sind hier nur wirtschaftlich interessiert und alles andere ist unsere eigene Sache. Aber sowas Vergleichbares wie jetzt irgendwie K-Pop global und in der Region fällt mir jetzt für China jetzt erstmal so nicht ein. Oder glaubt ihr, dass da sich auch irgendwas ändert, weil man sieht, ach, die Koreaner sind ja plötzlich, die spielen ja eigentlich über ihren Verhältnissen, vielleicht auch, weil sie eben in solchen Bereichen auch Popularität genießen, so wie es vielleicht ja auch die Japaner über so Anime und sowas in den 80ern und 90ern ja auch teilweise geschafft haben und sich auch etabliert haben. Wie seht ihr das? Spielt das irgendeine Rolle in den Überlegungen der Chinesen?
Es spielt definitiv eine Rolle. Wir sind jetzt im Bereich der Softpower. Dann sind natürlich als erstes die Konfuzius-Institute zu nennen. Das, was wir in gewisser Weise mit den Goethe-Instituten haben versucht, die Chinesen zu kopieren. Allerdings gehen die Chinesen da deutlich ideologischer voran. Man versucht dort natürlich auch die chinesische Kultur, die chinesische Sprache zu exportieren. Es gibt in Teheran und in Kairo überall Konfuzius-Institute, fast überall in der Region. Gleichzeitig muss man dazu sagen, die dienen nicht nur des kulturellen Transfers, man macht auch viel, die eigentlich eher, oder Aufgaben in diesen Instituten, die schon fast an Spionage irgendwo mit dran wirken. Also das ist facettenreich. Wenn es um ansonsten breite Kultur geht, fällt mir als erstes die Filmindustrie ein. Es gibt mittlerweile nicht nur in Europa, vor allem auch im Nahen Osten, eine ganze Reihe an Filmproduktionen, wo ein chinesisches Logo mit drauf ist, weil die mit gefördert wurden, zum Beispiel. Dass es neuerdings Filme gibt, wo auf einmal der Nahe Osten verbandelt wird mit im Kampf gegen die Mongolen zum Beispiel, oder ganz abstruse Filme. Ist natürlich chinesisches Empfinden von Filmen. Das ist was anderes, als wir in Hollywood oder von Hollywood aus kennen. Aber das, was man da sieht, ist, da versucht man durchaus schon irgendwo eine Verknüpfung zu machen. Ansonsten hast du schon richtig gesagt, mein Eindruck ist, dass die Chinesen sehr unter sich bleiben. Es gibt eine Ausnahme und da wo ich auch einen Nachteil der Europäer sehe, das ist gerade im diplomatischen Korps an einigen Stellen. Wir haben in Deutschland so eine Art Rotationssystem, zum Beispiel in den Botschaften. Das, was wir in China sehen, ist, ähnlich wie auch übrigens die Russen das machen, teilweise auch die Amerikaner, die haben halt wirklich Expertinnen und Experten in gewisser Weise vor Ort sitzen, die können die Sprachen. Und gerade von meinen Kontakten im Irak, aber auch aus der Türkei und auch anderen Ländern, die Leute, die dort vor Ort sind, das sind wirklich hochprofessionelle Botschafterinnen und Botschafter aus China, jetzt nicht so wie der zum Beispiel in Schweden, der benimmt sich ja oftmals daneben, aber die Leute, die dort vor Ort sind, das sind Profis. Unsere sind auch Profis, ohne Frage, aber die sind halt aufgrund von verschiedenen Umständen teilweise sogar gehindert vielleicht daran, so frei zu agieren oder so zu agieren, wie sie es gerne wollen würden. Und das, was ich dort spannend finde, ist einfach, wie die Chinesen dann wirklich versuchen, Expertinnen und Experten dorthin zu setzen. Gleichwohl versuchen wir natürlich mit unserem System, gerade wenn es um Familienpolitik, Nachwuchskräfte und sowas, das muss attraktiv bleiben. Das spielt bei den Chinesen so gut wie gar keine Rolle. Wenn du da ins chinesische Außenministerium gehst, dann lebst du für dieses Außenministerium. Das ist ja was vollkommen anderes, ob man jetzt das oberste Primat hat, die Gesellschaft steht an erster Stelle oder das Individuum.
Ich würde nur ein kleines Beispiel noch anführen dazu. Das ist, was auch interessant wäre zu verfolgen, wie es sich entwickelt, dass zum Beispiel Saudi-Arabien vor kurzem ein Abkommen mit China gemacht hat, die chinesische Sprache in Schulen in Saudi-Arabien einzuführen. Also nur dazu Kultur, Sprache zu vermitteln.
Ich hätte noch die Frage, ob euch ein konkretes Projekt bekannt ist, vielleicht auch aus dem Infrastrukturbereich oder meinetwegen aus dem anderen, wo im Nahen Osten wirklich europäische und chinesische Unternehmen in direkter Konkurrenz miteinander stehen, wo ihr aber das Potenzial seht, dass das europäische Unternehmen am Ende erfolgreich ist und daraus vielleicht nochmal ableiten könntet, was, also wir haben jetzt schon gehört, was die Schwächen der Europäischen Union sind und warum das vielleicht an der einen oder anderen Stelle nicht klappt. Aber gibt es vielleicht auch ein Gegenbeispiel, wo ihr sagt, ihr seht auf jeden Fall das Potenzial, dass das an Europa geht? Oder an das europäische Unternehmen und was halt der Schlüssel zum Erfolg dahinter ist?
Ein Projekt, was mir dort einfällt, im Irak gibt es ein riesiges Problem. Wenn man schon mal nach Dubai fliegt, dann fliegt man oftmals über den Irak und man sieht von oben überall, gerade in der Nacht, irgendwelche hellen Leuchten, also Lichtlein. Das sind alles Erdöl- oder Erdgasfelder, wo wirklich die Brennstoffe verfeuert werden. Das heißt, alles, was nicht benötigt wird, wird einfach verbrannt und in die Umwelt abgelassen. Das führt dazu, dass der Irak seine CO2-Bilanz einfach mal halbieren könnte, wenn es dieses Verbrennen, das sogenannte Gas-Flaring, wirklich unterbindet. Und da gibt es Spitzentechnologie und da ist so eine Art Kampf mit entbrannt und rum entbrannt. Das heißt, ich brauche ein Unternehmen, was in der Lage ist, diese Abgase sozusagen einzufangen und dann wieder in den Kreislauf reinzuführen. Und dieses Verhindern von Gasflaring, das hat sich innerhalb der letzten 2 Jahre entschieden. Und da ist ein vor allen Dingen französisches Konglomerat mit entstanden. Teilweise auch deutsche Unternehmen haben mit dran profitiert. Das heißt, dort sind wir, und das ist genau das, was ich vorhin angesprochen habe, aufgrund unseres technologischen Vorteils, noch den Chinesen voraus, weil auch chinesische Unternehmen, auch Unternehmen aus Japan haben daran ein Interesse gehabt, bei diesem riesigen Auftrag, ich glaube, da ging es um 60 Milliarden US-Dollar, wirklich daran teilzuhaben. Und durchgesetzt haben sich die Europäer. Das heißt, überall in diesen Segmenten, wo wir wirklich noch diesen Spitzenstandard in der Technologie haben, da sollten wir den auch weiterhin wahren.
Nicht ganz so ein konkretes Beispiel, aber ich musste bei deiner Frage an Jordanien und den 5G-Ausbau und Huawei denken. Ich glaube, Jordanien ist auch natürlich ein spezieller Fall aufgrund der sehr engen Beziehung, vielleicht schon Abhängigkeit von den USA, aber dass es da zunächst so aussah, dass die jordanische Regierung sich von Huawei zumindest in dem Bereich davon entfernt und das natürlich dann direkt Chancen für andere Anbieter wie auch Nokia und Ericsson ergibt.